Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Eigentlich hätte sich der Bundesgerichtshof heute mit einem Markt befassen sollen, der Milliardenumsätze generiert, doch selten im Blick der Öffentlichkeit steht, dem der Sportwetten. Warum es heute doch nicht dazu kam und vor allem, wie dieser Markt eigentlich aussieht, erfahren Sie in dieser Sendung. Vorgestern erst die gute Nachricht, die deutsche Wirtschaft wächst zum Jahresbeginn, wenn auch nur ein bisschen. Heute nun die neue Wachstumsprognose der Industriestaatenorganisation OECD. Wie die ausfiel, haben Sie eben schon in den Nachrichten gehört. Ausführliche Informationen dazu gleich hier. Zunächst aber geht es in die USA. Wenn dort die Notenbank über die Zinsen entscheidet, kann sie sich weltweiter Aufmerksamkeit sicher sein. Und gestern Abend ging es um die Frage, wann kommt die Zinswende aus Washington? Unsere US-Korrespondentin Doris Simon.
Die Entscheidung war erwartet worden. Die Teuerungsrate in den USA liegt mit 3,5% weit über den angestrebten 2%, dem Ziel, das sich die US-Notenbanker gesetzt haben. Der Vorsitzende Jeremy Powell.
We see strong economic activity, we see a strong labor market and we see inflation.
Wir sehen eine starke Wirtschaftstätigkeit, wir sehen einen starken Arbeitsmarkt und wir sehen Inflation. Wir sind an einem Punkt angelegt, an dem wir ein Signal setzen sollten. Dieses Signal ist, dass es wahrscheinlich länger dauern wird, bis wir sicher sind, dass wir uns auf einem nachhaltigen Weg hin zu 2% Inflation befinden. Bei der Sitzung der Fed im März hatte es noch so ausgesehen, dass es in diesem Jahr zu 3 Zinssenkungen kommen könnte, mit einer ersten, so die Spekulation damals, möglicherweise schon im Juni. Aber die letzten Daten über Preisanstieg und Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten sprechen eine andere Sprache und haben die Aussichten zunichte gemacht, dass die Inflation weiter stetig zurückgehen werde. Jetzt könnte die erste Zinssenkung möglicherweise erst im November kommen. Der Vorsitzende der Notenbank legte sich gestern auf kein Datum fest.
My expectation is that we will over the course of this year see inflation move back down.
Ich gehe davon aus, dass die Inflation im Laufe dieses Jahres wieder zurückgehen wird, wobei mein Vertrauen in diese Prognose aufgrund der Daten, die wir gesehen haben, geringer ist als zuvor.
Because of the data that we've seen.
Eine Erhöhung des Leitzinses hält Paul aber für unwahrscheinlich.
I think it's unlikely that the next policy rate move will be a hike.
Die US-Notenbank kenne keine Daten, die belegten, dass die bisherigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Inflation nicht wirkten, sagte der Fed-Chef. Die Richtung stimme. Die US-Notenbank beschloss gestern auch, ihre Bilanzen langsamer abzubauen als bisher. Die in der Pandemie stark angewachsene Bilanz soll, so die Fed, zurückgefahren werden. Mit dem verlangsamten Tempo jetzt will die US-Notenbank eine Verunsicherung an den Geldmärkten vermeiden. In der Pressekonferenz nach der Fed-Sitzung äußerte sich Jeremy Powell auch zu Treibern der Inflation und nannte dabei vorneweg pandemiebedingte Angebots- und Nachfrageverzerrungen. Lohnerhöhungen habe es auch im letzten Jahr gegeben, ohne dass die Inflation damals weiter zugenommen habe.
Of course we like to see high wages.
Natürlich wollen wir hohe Löhne sehen, aber wir wollen auch, dass sie nicht durch eine hohe Inflation aufgefressen werden. Deshalb, so Powell, versuche die Fed, die Wirtschaft abzukühlen. Ein Bestandteil davon werde wahrscheinlich sein, dass Lohnerhöhungen schrittweise auf ein Niveau senken, das nachhaltiger sei als jetzt. Viele Verbraucher in den USA dürften von der gestrigen Entscheidung der US-Notenbank enttäuscht sein. Sie hatten auf Zinssenkungen gehofft, angesichts von Hypothekenzinsen um 7% und hoher Zinsen auf Kreditkartenschulden. Auch für US-Präsident Biden sind es schlechte Nachrichten im Wahlkampf. In jeder Umfrage nennen Wählerinnen und Wähler steigende Preise und Hypothekenzinsen als eine ihrer Hauptsorgen. Etliche von ihnen dürften ihre Wahlentscheidung im November davon abhängig machen, wie sie dann ihre eigene wirtschaftliche Situation beurteilen.
Und diese Informationen zur Zinsentscheidung in den USA nehmen wir mit in den Börsensaal nach Frankfurt am Main, wo ich unseren Berichterstatter Klaus-Rainer Jackisch begrüße. Herr Jackisch, die Zinsentscheidung in den USA, bewegt das die Finanzmärkte auch heute noch?
Naja, auch hier natürlich Enttäuschung bei den Anlegern. Denn insgesamt ist natürlich eine andere Erwartung eigentlich da gewesen, dass es eben doch in diesem Jahr noch zu einigen Zinssenkungen kommt. Die Teuerung ist aber eben doch deutlich massiver, als man das gedacht hat, und viel hartnäckiger. Und dementsprechend sind natürlich die Anleger nun etwas skeptischer, wann und wie oft es überhaupt noch zu einer Zinssenkung in diesem Jahr kommt. Dennoch haben sich die Verluste an den internationalen Märkten in Grenzen gehalten und auch am deutschen Aktienmarkt. Der ging zwar erst ein bisschen in die Knie, hat sich aber jetzt etwas erholt, steht aktuell bei 17.943 Punkten. Das sind rund 11 Punkte mehr als am vergangenen Handelstag, dem Dienstag. Aber an den Devisenmärkten, da hat es schon ein bisschen Turbulenzen gegeben, denn wenn natürlich die Zinsen in den USA nicht gesenkt werden, dann bedeutet das natürlich, dass es attraktiv und interessant ist, dort sein Geld anzulegen. Dadurch werden natürlich andere Währungen geschwächt, unter anderem der Yen, der japanische, der schon seit einiger Zeit deutlich unter Druck ist. Und es gibt Berichte, dass die Notenbank in Japan eingegriffen hat und Stützungskäufe durchgeführt haben soll. Teilweise konnte das tatsächlich die Währung auch stützen, aber schnell ist dieser Effekt auch wieder verpufft.
Wie ist denn der Beschluss der US-Währungshüter jetzt einzuordnen? Sie haben es ja schon gesagt, ist jetzt eine Zinssenkung in weite Ferne gerückt?
Ja, das möchte ich jetzt mit David Kohl besprechen. Er ist der Chefvolkswirt vom Bankhaus Julius Baer. Herr Kohl, manche hatten ja in der Tat mit vielen Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Nun schiebt sich das immer weiter Richtung Jahresende. Kommt überhaupt noch eine?
Also vielleicht vorneweg, wir rechnen noch mit einer Zinssenkung in der Tat, aber eher in dem moderaten Bereich. Wichtig hier ist einzuordnen, warum kommt es nicht zu diesen massiven Zinssenkungen, die man sich vielleicht an den Kapitalmärkten erhofft hat. Und ein Grund, Sie haben es schon erwähnt, ist natürlich die Inflationsrate. Aber ein viel wichtiger Grund und warum das auch an den Finanzmärkten relativ moderat wahrgenommen wird, ist, die Wirtschaft wächst ganz gut. Ja, wir haben eine gute Konjunkturlage in den USA insbesondere. Die Nachfrage ist robuster vielleicht, als man sich's ja erhofft hat oder befürchtet hat. Und das bedeutet eben, dass Zinssenkungen abgesagt werden, weil sie einfach zum großen Teil gar nicht notwendig sind, um hier die Wirtschaft zu stimulieren oder ein Umfeld zu schaffen, in dem eben die Konjunktur gut vorankommt. Und das erfreut oder das mindert natürlich die negativen Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Und das sehen wir genau. Zinssenkungen werden abgesagt, aber nicht aus den schlimmsten Gründen.
Aber diese Mischung, zum einen robuste Konjunkturen in den USA, die ja wirklich exzellent läuft im Moment, zum anderen eben dann aber auch eine weiterhin hohe Teuerung, könnte ja eigentlich darauf hindeuten, dass es mit einer Zinssenkung noch ziemlich lange dauert, oder?
Das ist richtig, und man muss ganz genau hinschauen, warum sind die Inflationsraten dann doch wieder angestiegen zum Jahresanfang? Sind das Anzeichen, dass es hier wieder zu Überhitzungstendenzen kommt? Sind das Anzeichen dafür, dass vielleicht nicht genug hergestellt werden kann, also Produktionsengpässe wieder zutage treten? Und da sehen wir relativ wenig, insbesondere im globalen Kontext unterhalten wir uns eher darüber, dass zum Beispiel China sehr viel mehr produziert, als sie wirklich absorbieren können. Das heißt, hier diese Produktion, die globale Produktion, die hält durchaus Schritt mit dieser sehr starken Nachfrage aus den USA. Und das bedeutet, dass wir diese Produktionsengpässe, die dann wirklich eine dauerhaft hohe Inflation hervorrufen können und wirklich bis zu 10% gehen können, das haben wir ja gelernt, dieses Umfeld herrscht derzeit nicht, sondern viele dieser Preiserhöhungen, die wir zum Jahresanfang gesehen haben, sind noch nachlaufende Zweitrundeneffekte, Drittrundeneffekte aus den vergangenen Erhöhungen der Preise und konstituieren eben nicht hier wirklich einen selbstlaufenden, sich selbst verstärkenden Inflationsanstieg. Und wenn man diese Analyse teilt, dann sind wir der Überzeugung, das kann durchaus noch was werden mit den Zinssenkungen in diesem Jahr. Und natürlich würde das die Kapitalmärkte dann eher erfreuen.
Spannend ist natürlich auch, was das nun alles für Auswirkungen auf die Europäische Zentralbank hat. Die hat gesagt oder hat angedeutet, dass sie voraussichtlich im Juni zum ersten Mal die Zinsen senkt. Sie sagt auch immer, sie sei ja von den USA gar nicht beeinflusst, aber das stimmt ja eigentlich nicht so richtig. Womit rechnen Sie denn da? Was für Effekte hat diese Entscheidung der Fed nun auf die EZB?
Ja, es macht der EZB natürlich das Leben nicht unbedingt leichter, weil man jetzt alleine vorangehen muss und man operiert immer in einem Umfeld von Unsicherheit. Das gilt auch für die Europäische Zentralbank. Also man weiß nicht genau, wie die Inflation hinunterkommt oder wie stark sie runterkommt. Aber es gibt sehr große Unterschiede und die zeichnen sich hier ab zwischen Europa auf der einen Seite und den USA. Eben diese sehr starke Nachfrage, die wir in den USA sehen, aufgrund von Vermögenseffekten, aufgrund einer Fiskalpolitik, die hier auch unterstützen wird. Das gibt es in Europa nicht. Hier, wir kennen es aus Deutschland, die Fiskalpolitik Geldpolitik ist eher am Sparen, hier am Konsolidieren. Wir haben auch nicht dieselben positiven Vermögenseffekte in den USA, in Europa. Und das bedeutet eben weniger Konsum, weniger Nachfrage, weniger Inflationsschub, auch weniger Spielraum, höhere Preise durchzusetzen. Das bedeutet eben auch, dass die Inflationsrate inzwischen niedriger ist, deutlich niedriger in manchen Bereichen in Europa, in der Eurozone als in den USA. Und aus dieser Sicht wirklich, wenn man hier wirklich nur datenabhängig operiert, und das verspricht uns die Europäische Zentralbank, sind Zinssenkungen sehr wohl auf der Agenda und auch möglich.
Noch ganz kurz zum Schluss, die Zeit rennt davon. Wird die EZB senken im Juni?
Wir erwarten eine Zinssenkung um 25 Basispunkte in dem Juni-Meeting am 6. Juni.
Das sagt David Kohl, der ist der Chefvolkswirt von Julius Bär, dem Bankhaus. Herzlichen Dank. Danke für die Einschätzung.
Ja, auch danke aus Köln an Herrn Kohl. Ganz kurz dann noch Verhältnis US-Dollar und Euro.
Ja, der Euro auch unter Druck. Ein Euro kostet 1,0698 Dollar, etwa ein Viertelcent weniger als am Dienstag.
Tarifeinigung bei der Postbank. Kann die Aktie der Mutter Deutsche Bank profitieren?
Ein bisschen, ein kleines Plus von 0,4%, aber nicht der schwere Einschlag, den es am Anfang der Woche gab. Den konnte man nicht wettmachen. Das liegt ja vor allem daran, dass die Deutsche Bank möglicherweise relativ viel noch mal nachzahlt. Zahlen muss für die Übernahme der Postbank. Das zeichnet sich jedenfalls ab.
Fehlt noch Anleihemarkt und Gold.
Ja, die Anleihen, da gab es heute nicht allzu viel Bewegung. Die Umlaufrendite dementsprechend stabil bei 2,59%. Und die Unze Fein Gold bei 2.296,65 Dollar, rund 22 Dollar weniger als am Dienstag. Oder in Euro sind das genau 2.145,32 Euro.
Vielen Dank an Klaus Rainer Jakisch. Der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern Bayer kann in den USA einen juristischen Erfolg verbuchen, Katharina Wilhelm berichtet.
Bayer hatte Monsanto 2018 gekauft und damit auch einige Altlasten übernommen, wie die Klage einiger Lehrkräfte einer Schule nahe Seattle. Die Lehrer hatten Monsanto für Hirnschäden haftbar machen wollen, die durch die Verwendung des krebserregenden Stoffes PCB an Lampen der Schule ausgelöst worden sein sollen. Die Lehrer hatten zunächst Recht und eine Millionensumme zugesprochen bekommen. Ein Berufungsgericht sah allerdings juristische Fehler in den Vorinstanzen und hob nun das Urteil auf. Bayer gab in einem Statement bekannt, auch andere ähnliche Klagen könnten die gleichen juristischen Fehler aufweisen. Insgesamt sieht sich Bayer 200 weiteren Klagen ausgesetzt, bei denen den Betroffenen teilweise mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar zugesprochen wurden.
Die in Paris ansässige Industriestaatenorganisation OECD vereint 37 Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Mitglieder unter anderem die USA, Japan und Deutschland, aber auch Schwellenländer wie Mexiko und Chile. Heute legte die OECD ihre aktuelle Konjunkturprognose vor. Unsere Paris-Korrespondentin Christiane Käs berichtet.
Die Weltwirtschaft ist dabei, sich zu erholen, trotz eines schwachen Wachstums und anhaltender politischer Risiken. Die Inflation ist schneller gesunken als erwartet. Der Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Matthias Cormann, stellt zudem fest, die Arbeitslosenrate der OECD lag im Februar bei 4,9%. Das ist nahe an ihrem niedrigsten Stand seit 2001. In vielen OECD-Ländern sorgt das für steigende Einkommen. Auch der internationale Handel nimmt wieder Fahrt auf. Wir erwarten, dass das weltweite Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr um 3,1% steigt. Und für das nächste Jahr sehen wir ein Wachstum um 3,2% voraus. Für mehr als die Hälfte dieser Entwicklung sind China, Indien, Indonesien und andere aufsteigende Länder in Asien verantwortlich. Die OECD-Chefökonomin Claire Lombardelli erinnert an den Inflationsschock, der für viele Menschen sehr schmerzhaft gewesen sei. Unter anderem eine restriktive Geldpolitik habe geholfen, die Inflation zu senken.
In Europe last year, growth was weak.
Europa verzeichnete letztes Jahr ein schwaches Wachstum. Mehrere europäische Volkswirtschaften, inklusive Deutschland, hatten 2023 ein negatives Wachstum. Darin spiegelt sich wieder, dass Europa stärker und direkter vom Schock der Energiepreise betroffen war und auch eine schneller alternde Bevölkerung hat. In den USA wächst die Produktivität rascher, vor allem seit der Corona-Pandemie. Die US-Wirtschaft ist dynamischer, sie verbindet Investitionen und Arbeiter besser mit Jobs. Und sie übernimmt neue Technologien schneller. Der Eurozone sagt die OECD ein Wachstum von 0,7% in 2024 voraus und von 1,5% in 2025. Deutschlands Bruttoinlandsprodukt wächst nach den Einschätzungen der OECD-Experten in diesem Jahr um nur 0,2%. In Schwung kommt die deutsche Wirtschaft erst wieder im kommenden Jahr mit einem vorhergesagten Plus von 1,1%. Die deutschen Exporte dürften sich stabilisieren, privater Konsum sowie Investitionen steigen. Dafür sorgen laut OECD auch neue Lieferketten, die Digitalisierung und der Ausbau erneuerbarer Energien. Negativ auf das deutsche Wachstum wirkten sich Unsicherheiten bezüglich geplanter steuerlicher Anreize für sogenannte grüne Investitionen aus. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umwidmung von 60 Milliarden Euro im Haushalt 2021 in den Klima- und Transformationsfonds für nichtig erklärt. Auch hohe Zinssätze hätten Investitionen geschwächt, unter anderem auf dem Wohnungsmarkt, analysiert man bei der OECD. Deren Chefökonomin Lombardelli spricht mit dem Blick auf die weltweite Wirtschaftslage von einem vorsichtigen Optimismus. Sie warnt aber auch vor Risiken, unter anderem geopolitischen Spannungen wie im Nahen Osten. Etwa ein Drittel des weltweiten Ölhandels und ein Fünftel des Gashandels wird durch die Straße von Hormuz transportiert und es gibt keine realisierbare Alternative. Ein Schock könnte die Energiepreise in die Höhe treiben, das würde das Wachstum belasten und die Inflation erhöhen. Die OECD-Experten geben eine Reihe von politischen Empfehlungen ab. Die Geldpolitik muss restriktiv bleiben, um sicherzustellen, dass die Inflation auf die Zielvorgaben der Zentralbanken zurückgeht. Eine fallende Inflation schafft Raum für niedrigere Leitzinsen. Und dieser Raum muss genutzt werden, um zu vermeiden, dass das wirtschaftliche Wachstum erstickt wird. Aber die Zentralbanken müssen die richtige Balance treffen, indem sie ihre Politik an einem unsicheren Umfeld ausrichten. Um das schwache Wachstum anzutreiben, müssten sich die Regierungen ihre Staatsschulden durch strukturelle Reformen annehmen, rät die OECD, und unter anderem mehr in Bildung investieren. Letzteres gilt auch für Deutschland. Hier müsse außerdem die Verwaltung weiter digitalisiert und der Verwaltungsaufwand verringert werden. Es bräuchte zudem mehr Flexibilität bei Steuerregeln. Weniger umweltschädliche Steuerausgaben würden außerdem Spielraum schaffen, um den großen Rückstau bei der Infrastruktur anzugehen und grüne Investitionen zu fördern. Gegen den Fachkräftemangel in Deutschland empfehlen die Experten mehr Anreize für Frauen, Ältere und Geringverdiener.
Es ist eine Branche, die jährlich Milliardenumsätze erwirtschaftet, die aber sehr häufig unter dem Radar der Wirtschaftsberichterstattung segelt. Die Anbieter von Sportwetten. Heute hätten sie gute Chancen gehabt, mehr mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Vor dem Bundesgerichtshof sollte eigentlich ein Prozess stattfinden, bei dem ein Kunde eines Sportwettenanbieters seinen Einsatz zurückklagen wollte und damit in den Vorinstanzen auch Erfolg hatte. Der Wettanbieter legte dagegen Revision ein, zog diese aber in letzter Minute zurück. Also zwar kein BGH-Prozess, wohl aber der Versuch des Blicks auf ein oft eher nicht nach außen tretendes Geschäft. Thomas Wagner.
Ringsum an den Wänden Bildschirme mit endlos anmutenden Zahlenreihen. Die Szene erinnert an eine Art Mini-Börsensaal. Zu Gast in einem Sportwettenlokal in der Innenstadt von Friedrichshafen.
Man sieht die Live-Spiele und die Quoten auf die Möglichkeiten, was man noch setzen kann. Das ist hauptsächlich Fußball, dann haben wir Tennis, dann haben wir Basketball, was beliebt ist. Und dann haben wir die anderen Sportarten, wo weniger gewettet werden. Volleyball, Handball und so, auch Frauenfußball.
Eray kommt ab und zu schon mal hierher.
Mindesteinsatz sind 2 Euro. Also ich habe schon mal auch mal hoch gewonnen. Mit 2 Euro habe ich mal 1000 Euro gewonnen.
Das Beispiel zeigt, der Kick mit wenig Einsatz und dem richtigen Riecher auf den Gewinner einer Fußball-, Handball- oder Tennispartie möglicherweise einen guten Schnitt zu machen, ist überaus ausgeprägt.
Also wir sprechen natürlich auf jeden Fall von einem Markt, in dem Milliarden von Umsätzen erwirtschaftet werden. Also laut Aussage des Deutschen Sportwettenverbands waren es im Jahr 2021 knapp 10 Milliarden Umsatz.
So Steffen Otterbach, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität Hohenheim bei Stuttgart. Allerdings in den darauffolgenden Jahren 2022 und 2023 gingen die Geschäfte nach Angaben des Deutschen Sportwettenverbandes zurück. Der Verband gibt den Branchenumsatz für 2023 mit knapp über 7,7 Milliarden Euro an. Seit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages vor 3 Jahren habe man es mit einem rechtssicher regulierten Sportwettenmarkt zu tun, schreibt der Verband in einer schriftlichen Stellungnahme. Klar ist aber auch, der Staat kassiert mit, beim Glücksspiel, aber eben auch bei den Sportwetten. Nach den aktuellen Regeln müssen die Anbieter 5% der Umsätze an den deutschen Fiskus überweisen, macht so Glücksspielforscher Steffen Otterbach von der Universität Hohenheim summa summarum
im Jahr 2021 rund 500 Millionen Euro an Steuereinnahmen, nur aus dem Bereich Sportwetten.
Im vergangenen Jahr, ergänzt der Deutsche Sportwettenverband, haben die Anbieter mit hierzulande geltenden Lizenzen immerhin noch über 400 Millionen Euro an die deutschen Finanzämter überwiesen. Trotz Marktregulierung durch den aktuellen Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021, der auch Sportwetten betrifft, Steffen Otterbach von der Forschungsstelle Glücksspiel der Universität Hohenheim sieht weiteren Regulierungsbedarf.
Ein Beispiel. Es wurde sehr, sehr lange über das 1.000 Euro Einzahlungslimit diskutiert, welches anbieterübergreifend gilt und gelten sollte, und zwar grundsätzlich.
1.000 Euro Einzahlungslimit heißt, mehr als 1.000 Euro Einsatz pro Monat und Spieler dürfen nicht überschritten werden. Die Einsätze sollen demnach in einem zentralen Register erfasst werden.
Jetzt wurde eben dieses 1.000 Euro Einzahlungslimit aufgeweicht mit der Begründung, man wolle das legale Angebot attraktiver machen und damit dem Schwarzmarkt entgegenwirken. Halte ich für nicht ganz unproblematisch, oder anders gesprochen, es wäre doch wünschenswert, wenn wenigstens dieses 1.000 Euro Einzahlungslimit eingehalten würde.
Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht Sportwetten aber noch in einem weiteren Punkt problematisch.
Generell ist natürlich beim Thema Wetten das Problem der Suchtproblematik gegeben, dass man hier durch diese aggressive Werbung man immer das Gefühl gewinnt, im wahrsten Sinne des Wortes beim nächsten Mal finanziell noch besser dastehen zu können, dass man am Ende des Monats viel Geld für Wetten ausgegeben hat und wenig Gewinn meistens einfährt.
In Sachen Spielsucht nehme man Bedenken sehr ernst, schreibt der Deutsche Sportwettenverband hierzu auf Anfrage und verweist auf anbieterübergreifende Sperren für vermeintlich Spielsüchtige und darauf, eine Helpline zum Thema Spielsucht mitzufinanzieren. Vor allem beim auch bei Sportwetten wachsenden Schwarzmarkt außerhalb der Legalität sehe man aber ein Problem. Hier seien, so der Verband, keinerlei Spielerschutzmaßnahmen implementiert. Dieser illegale Markt müsse stärker bekämpft werden.
Und die Wirtschaftspresseschau, die Konjunkturaussichten und die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung sind ein Thema der Kommentare.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt: Kaputt machen kann die Bundesregierung die moderate wirtschaftliche Erholung wohl kaum. Doch kann sie leicht verhindern, dass konjunkturelle Hoffnungen sich härten und die Erholung sich festigt. Zu den ordnungspolitischen Grundprinzipien gehört, dass man die Wirtschaft sich auch einfach mal entwickeln lässt, ohne durch hyperaktive Interventionen neue Unruhe und Verunsicherung zu schüren. Die Hände in den Schoß legen sollte die Regierung deshalb nicht. Will sie die konjunkturelle Aufhellung erstrahlen lassen, sollte sie die Standortbedingungen verbessern und den staatlichen Einfluss zurücknehmen. Im Kölner Stadtanzeiger heißt es: Es fällt schwer, in diesen Tagen etwas Positives über die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition zu sagen. Selbst der Satz, dass das Grundproblem wenigstens erkannt sei, stimmt nicht, solange sich der Bundeskanzler beharrlich weigert, die dramatisch schlechte Lage von Teilen der Industrie überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Immerhin haben Finanzminister Christian Lindner, FDP, und der grüne Vizekanzler Robert Habeck den Ernst der Lage begriffen und wollen gegensteuern. Sagen Sie. Doch mit welchen Instrumenten die Konjunktur angekurbelt werden soll und vor allem, wo das Geld dafür herkommt, darüber gehen die Meinungen von Grünen und Liberalen weit auseinander. Die Süddeutsche Zeitung nimmt den Personalmangel in Deutschland in den Blick. Die Lösungsvorschläge zeigten, wie wenig sich die Debatte um ein sehr wirksames Mittel gegen den Personalmangel dreht, die unerfüllten Wünsche vor allem vieler Frauen nach mehr Berufstätigkeit. Doch dafür gibt es viele Hindernisse, mangelndes Kita-Angebot, Firmen, die Homeoffice reduzieren, männliche Partner, die sich immer noch viele Stunden weniger als die Frauen um Haushalt und Kinder kümmern.
Das Land begegnet Arbeitnehmerinnen im Jahr 2024 teils immer noch mit den Rollenvorstellungen von 1958, als Ehemänner zu genehmigen hatten, dass Ehefrauen arbeiten gingen. Die Wochenzeitung Die Zeit befasst sich mit dem Flugtaxiunternehmen Volocopter, das auf staatliche Hilfen dringt, was die zuständigen Bundesländer aber ablehnen. Dass die Landesregierungen sich dem Ruf nach Staatsgeld widersetzen, ist richtig. Es ist sehr fraglich, ob die Flugtaxis einen echten Mehrwert für die Mobilität der breiten Masse bringen werden. Das heißt nicht, dass die Flugtaxis keine Existenzberechtigung haben. Wenn private Investoren bereit sind, Geld in diese Technologie zu stecken, sollen sie das gern tun.
Die Wirtschaftspresseschau auch zu finden in unserer DLF-Audiothek-App. Mehr Informationen zur Wirtschaft dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Benjamin Hammer. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.